Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Heute geht es um Männer. Marc Rackelmann hat das Buch geschrieben, Make Love, das Männerbuch. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Opitz.
Sie sind Paartherapeut, Heilpraktiker, Diplompolitologe. Warum überhaupt ein Buch über Sexualität aus Männerperspektive?
Zum einen beschäftigt man sich ja immer gerne auch mit den Themen, mit denen man selber zu tun hat, beruflich. Ich merkte, dass so in meiner eigenen Mannwerdung oder Beschäftigung mit meiner eigenen Sexualität viele Fragen für mich lange Jahre offen geblieben sind.
Zum Beispiel?
Wie geht eigentlich Sexualität in einer Paarbeziehung, ja, wenn man eine Weile zusammen ist? Dass sie dann anders aussieht, als wir uns das vorstellen, dazu kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs.
So sieht es aus. Ja. Zum Einstieg würde ich Sie bitten, folgende Sätze noch kurz zu vervollständigen. Die größte Fehlannahme über Männer heute ist,
dass Männer so männlich sein müssen, wie wir sie im Fernsehen sehen.
Die größte Fehlannahme von Männern über Frauen heute ist,
dass ich bei Frauen nur den richtigen Knopf drücken muss und dann klappt das schon alles.
Für ein erfülltes Sexualleben braucht es
starke Nerven.
Und über die Nerven und was man da genau braucht, reden wir dann gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Bevor wir ins Thema einsteigen, über Männer, Männerrollen und Sexualität reden, da ist es Zeit für ein neues Liebestagebuch. Da ist Roberto neu am Start. Roberto ist Mitte 20, heißt eigentlich anders. Roberto lebt in Brasilien, arbeitet dort als Deutschlehrer, hat vorher in Deutschland studiert. Und Roberto ist schwul. Von seinem Outing-Weg, da erzählt er euch am besten selbst in Folge Nummer 1.
Ich lebe in Rio de Janeiro, in Brasilien, mit meinen Eltern. Das ist sehr gewöhnlich hier, dass man länger bei den Eltern bleibt, weil die Wohnungen hier sehr, sehr teuer sind. Es ist nicht so einfach. Ich habe ein Jahr in Deutschland gewohnt und damals hatte ich auch meine eigene Wohnung und so weiter. Das Studentenleben in Deutschland geht einfacher als in Brasilien. Ich habe Germanistik studiert. Ja, ich habe viele Hobbys. Ich liebe singen. Ich lese sehr gerne. Ich schreibe sehr gerne. Ich hatte nie meiner Familie gesagt, ich bin schwul. Erstens, weil niemand kommt zu seiner Eltern und sagt, hallo Mama, hallo Papa, ich bin heterosexuell. Und hauptsächlich, weil ich keinen Freund habe. Es macht keinen Sinn zu sagen, Mutter, Vater, ich bin schwul, aber ich habe keinen Freund. Jetzt geht's besser für mich bezüglich meiner Sexualität. Ich gehe damit ganz, ganz offen und frei. Habe auch mittlerweile keine Angst, aber das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ich bin noch nie in einer Beziehung gewesen, weil die Sachen einfach so geschehen, dass es nicht klappt. Ich hatte mich immer mit meinen Freunden verglichen. Ich bin der Einzige, der noch nie in keiner Beziehung ist. Ich weiß noch nicht, warum es bei mir nicht klappt. Wirklich. Ich habe schon mehrere sexuelle Erfahrungen gehabt. Aber alle diese Erfahrungen entwickeln sich nicht in einer Richtung Beziehung. Das heißt, ich habe mittlerweile gelernt, viel alleine zu machen. Ich gehe ins Kino alleine, ich reise alleine, ich besuche Konzerte alleine. Und es ist sehr schwierig zu entdecken, was ist der eigentliche Grund. Habe ich nicht den richtigen gefunden? Oder vielleicht liegt es an mir. Als ich in Deutschland war, dann hat ein Freund von mir gesagt, ich glaube, du bist nie in einer Beziehung, weil du deiner Eltern nicht sagen willst, dass du schwul bist. Da habe ich gedacht, wow, durch diesen Blickwinkel habe ich noch nie betrachtet. Vielleicht hast du recht. Ja, dann kam ich wieder nach Brasilien und habe meinen Eltern erzählt. Es war nicht so schwierig, weil ich auch das wollte. Meine Mutter war mir immer näher als mein Vater, aber mein Vater hat sehr gut reagiert und meine Mutter nicht. Jetzt wissen meine Eltern über mich, jetzt soll es besser gehen, aber es ging nicht besser. Ich bin noch in keiner Beziehung gewesen, das heißt, ich habe nicht so oft Sex. Es ist sehr schwierig für mich zu schätzen, wie oft ich Sex habe. aber ich kann trotzdem sagen, dass ich zum Beispiel fast 2 Jahre ohne Sex blieb. Das hat sich neulich verändert.
Und ja, das muss leider als Cliffhanger reichen. Mehr von Roberto dann demnächst hier in Eine Stunde Liebe. Und wenn ihr mitmachen wollt beim Liebestagebuch, dann schreibt uns gerne. Bewerbungen nehmen wir immer an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Der Ruf der Männer, ja, der Ruf der Männlichkeit, der hat ganz schön gelitten in letzter Zeit. Es braucht eigentlich eine neue Definition von Männlichkeit. Das sind Thesen im Buch Make Love, das Männerbuch des Paartherapeuten Marc Rackelmann aus Berlin. Und ich habe ihn gefragt, inwiefern hat der Ruf der Männlichkeit denn gelitten?
Naja, das Ansehen der Männlichkeit ist ja schon in Deutschland spätestens seit dem Dritten Reich auf einem sehr absteigenden Ast und wird zu Recht kritisch gesehen. Eine große Auseinandersetzung kam dann mit der Studenten- und Frauenbewegung. Als ich Jugendlicher war, gab es dann diese Aufkleber, weniger Mann ist mehr Mensch. Die Männlichkeit in der vorherrschenden Form, was eine patriarchal geprägte Männlichkeit ist, ist ja verantwortlich für viel Leid auf dieser Welt. Nicht nur für die Unterdrückung von Frauen, auch für viel Unglück und Krankheit, die wir Männer selber über uns bringen.
Gleichzeitig habe ich persönlich den Eindruck, das kommt auch zum Teil wieder, also dass dann doch wieder der durchtrainierte Athlet das große Bild ist heute oder der Kämpfer. Wo stehen wir da heute?
Na, heute ist es ja sehr viel offener geworden, insbesondere in Deutschland. Also in Deutschland habe ich als Mann auch mehr Möglichkeiten, vielleicht auch noch mehr in Großstädten, mit meiner Männlichkeit rumzuexperimentieren. Also ich muss nicht unbedingt der Hochleistungsfußballer sein, sondern kann mich auch für Musik oder Kunst interessieren oder kann ein bisschen verträumt sein und gerne lesen. Oder mir kann es wichtig sein, dass ich mich um meine Kinder kümmere als Vater. Auch das ist ja eine Facette von Männlichkeit.
Das heißt aber auch, dass es eigentlich das eine Bild, was ein Mann heute sein soll, auch von der Erwartung der Frauen, von der Erwartung der Gesellschaft heute gar nicht mehr gibt.
Es gibt mit Sicherheit kein einheitliches Bild mehr und es ist heute so eine gewisse Kakophonie von Bildern und eine gewisse Verwirrung natürlich, die damit einhergeht. Also wir wissen gar nicht mehr, wie geht das eigentlich? Was ist das eigentlich jetzt ein Mann? In den 50er Jahren oder 60er Jahren, da wusste man genau. Also der Mann geht zur Arbeit, wenn er nach Hause kommt, kriegt er ein Essen und anschließend, wenn es ins Bett geht, kriegt er noch seinen vertraglich zugesicherten Sex. Das funktioniert heute ja ein Glück nicht mehr so.
Wir sind mittendrin, eigentlich Männlichkeit neu zu definieren.
Ganz genau. Und das passiert natürlich nicht darüber, dass ein Text geschrieben wird, was Männlichkeit ist, sondern das ist eine gelebte Erfahrung von uns allen. Also wir alle als Männer heutzutage, die wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen, tragen dazu bei, dass eine neue Männlichkeit entsteht. Und ich finde, das klappt zum Teil schon recht gut bei allen Unsicherheiten.
Was bedeutet das denn für Sexualität, wenn da solche Bilder nicht mehr da sind, wenn wir so auf der Suche sind?
Naja, das traditionelle Bild von Mannsein ist ja, du musst sexuell sehr selbstsicher sein, sehr fordernd, du musst es einer Frau so richtig besorgen. Das sind Männerfantasien gewesen, immer schon. Wenn dieses Bild nicht mehr gilt, ist ja die Frage, um was ist es stattdessen? Und was heute ja gefragt ist, ist von uns, ich würde sagen, mehr Kontaktfähigkeit im Bett. Das heißt, dass ich als ganzer Mann da bin, dass ich auch da sein darf mit meinen Unsicherheiten, mit meinen Fragen, mit meinem Zögern, ohne mich da drin völlig zu verlieren. Also heute ist eigentlich mehr ein dialogischer Liebhaber gefragt als der Stecher.
Gleichzeitig aber auch, sag ich mal, in den Zeiten von Tinder, dass man einfach mal nur so ein Sexdate hat, das ist für Männer wie für Frauen heute okay, oder?
Ja, zunehmend. Das finde ich auch eine schöne Entwicklung. Es ist schön, dass das geht. Die Schwierigkeit bei so Gelegenheitssex ist natürlich immer, dass du manchmal deine eigenen Grenzen dabei überschreitest. Also du etwas tust möglicherweise, was du hinterher bereust. Aber grundsätzlich finde ich, ist nichts gegen einzuwenden, gegen Tindersex.
Und umgekehrt, wenn man auf die Frauen schaut, was sind da heute die Erwartungen an uns Männer?
Naja, ist ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau. Also ich glaube, ja, Volker Sigusch, der Sexualwissenschaftler, hat mal gesagt, also der schnurrende Kater und der penetrierende Tiger, also beides sind Personalunion und das kriegen wir natürlich nicht hin. Also, aber im Schnitt ist es hilfreich, wenn wir als Männer uns ein Stück in die Karten gucken lassen, also wir uns sichtbarer machen, auch als menschliche, verletzliche Wesen. Wenn wir nicht mehr so tun müssen, als ob wir alles im Griff hätten und wenn wir bereit sind, mit unseren Partnerinnen in Dialog zu treten.
Wir erleben gerade in den letzten Monaten ja auch diese MeToo-Debatte. Ja. Und in dem Kontext gesehen, wie erleben Sie das? Also wird da ein Problem, wird da eben ein Machtgefälle endlich sichtbar oder wird da unter Umständen auch wieder ein sehr einfaches Bild erzeugt? Frauen, das hilflose Opfer und Männer, ja, sag ich mal, als triebgesteuerte Macht Ausüber?
Naja, die Gefahr könnte bestehen. Ich habe das so simpel nicht gehört in der Debatte. Also ich bin sehr froh darüber, dass diese Debatte aufgekommen ist und dass deutlich gemacht wird, ja, das passiert, wenn wir nicht hingucken. Also dass tatsächlich machtvolle Männer das ungleiche Machtverhältnis ausnutzen und sich Frauen einfach nehmen. Und das ist gut, dass ihnen auf die Finger geklopft wird.
Wann ist der Mann ein Mann? Das ist unser Thema heute. Zu Gast ist der Paartherapeut Marc Rackelmann. Wichtig ist ja auch unser Bewusstsein für den Körper, den eigenen Körper. Fehlt das uns Männern manchmal?
Ich glaube, ein großes Missverständnis ist, dass viele Männer glauben, die Sexualität ist irgendwie ein biologisch automatisch ablaufendes Geschehen, was entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Und wir übersehen gerne, dass unsere Sexualität natürlich zutiefst verwurzelt ist mit unserem ganzen Mannsein. Also wie wir die Welt erleben, wie wir Beziehungen erleben und wie ich meinen eigenen Körper erlebe. Und wir vergessen, dass natürlich unsere Sexualität uns auch widerspiegelt, wenn wir zum Beispiel unter großer Spannung stehen. Da kann es sehr hilfreich sein zu wissen, zum Beispiel, dass der Penis zu einem Drittel im Beckenboden verankert ist. Und der Beckenboden ist bei den meisten von uns eigentlich konisch angespannt, was dazu führt, dass der Penis nicht genug durchblutet werden kann. Man kann mal hinfühlen, der Beckenboden, die Frauen kennen den eher als wir, ist die Muskulatur, die wir benutzen, wenn wir aufs Klo gehen, die wir loslassen müssen. Und schauen Sie mal, ob es möglich ist, den willentlich loszulassen. Und ich habe von vielen Männern gehört, dass die sich sehr schwer tun, überhaupt zu lokalisieren, weil ich weiß gar nicht, was das ist und wo das ist. Und wenn wir darauf achten, stellen wir fest, dass ein angespannter Beckenboden bei praktisch allen wesentlichen sexuellen Funktionsstörungen eine Rolle spielt. Also insbesondere bei vorzeitigem Samenerguss und bei Erektionsstörungen.
Das heißt, dann bekomme ich keinen hoch, weil ich einfach so unter Spannung bin und mich nicht einlasse?
Ganz genau. Das ist eben komplexer als nur, ich bin so viel im Kopf, sondern das führt dazu, dass ich insgesamt unter Hochdruck stehe. Das heißt, mein Herz schlägt schneller, meine Muskulatur ist angespannt, ich bin im Stress. Wir wissen aus der Neurologie heutzutage, dass wenn ich in einem gestressten Zustand bin, bin ich gar nicht mehr dazu in der Lage, wirklich in eine emotionale Verbindung zu treten mit meinem Gegenüber. Das heißt, ich bin wahnsinnig mit mir selber beschäftigt und sexy ist das nicht.
Fangen wir mal bei mir selber an. Also wie komme ich denn in eine bessere Verbindung mit mir, dass ich das spüre, auch was mit mir selber los ist?
Ich kriege immer wieder mit, dass die meisten Männer gelernt haben, im Laufe der Jahre wegzuhören von diesen körperlichen Signalen. Und wenn ich wieder beginne, auf meine körperlichen Signale zu achten, und sowas ganz Banales, ich setze mich hin, erlaube mir, dass es ein bisschen ruhiger wird und spüre dann, was passiert denn gerade, wenn ich hier sitze? Wo tut vielleicht was weh? Wo ist was angespannt? Wie aufgeregt bin ich gerade? Wie gut geht es mir oder wie schlecht geht es mir? Und viele Männer stellen sich diese Frage häufig nicht. Und das kann ein Einstieg sein und das geht natürlich besonders gut, wenn ich die Körperwahrnehmung mit reinnehme. Wenn ich wahrnehme, wie geht es mit meinem Zwerchfell zum Beispiel? Ist das angespannt?
Und umgekehrt kann ich unter Umständen auch mit meiner Partnerin darüber reden, das thematisieren und das löst sich dann auch?
Naja, der erste Schritt ist erstmal selber bei sich wahrzunehmen. Der nächste wäre, traue ich mich, das zu kommunizieren? Zum Beispiel, ich bin gerade wahnsinnig aufgeregt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich höre das aber auch von Klienten, in dem Augenblick, wo sie sich trauen, diesen Schritt zu machen, einfach zuzugeben, oh weia, ich bin gerade ziemlich im Stress, dann weiß ich, dass dieser Stress enorm nachlässt, insbesondere natürlich, wenn mein Gegenüber da jetzt kein großes Fass aufmacht.
Jetzt geht's um Sex, Sex mit Frauen. Ich habe Marc Rackelmann gefragt, den Paartherapeuten, was so die größten Fehlannahmen von uns Männern sind in puncto guter Sex mit Frauen.
Na, die groteskeste Fehlannahme ist ja zu glauben, du brauchst einen großen Penis, um eine Frau befriedigen zu können.
Der Klassiker?
Der Klassiker, ich glaube, der ist immer noch in den Köpfen drin. So, also das eine wäre, großer Penis macht es. Das zweite ist, die richtige Technik macht. Das heißt, du musst wissen genau, wo du eine Frau in welcher Reihenfolge anfasst und dann klappt das. Das ist die nächste große Fehlannahme, weil die bedeutet, du gehst davon aus, dass Sexualität ein technisches Geschehen ist, was einfach mit einer geschickten Manipulation von Geschlechtsorganen zu tun hat. Da neigen Männer oftmals zu einer sehr technischen Herangehensweise und das funktioniert bei Frauen überhaupt nicht.
Also wir sollten nicht Dildo spielen, wenn man so will. Was ist denn dann, wie kommt man weg von dem Technischen? Was ist wichtiger?
Das Technische bedeutet ja auch, ich mache mir gewisse Bilder zu eigen, die ich vielleicht auch aus dem Porno habe. Und das andere wäre rauszufinden, wonach ist mir denn eigentlich? Wonach ist uns denn eigentlich? Was ist das, was mir gerade Freude bereitet? einen Forschersinn reinzubringen und auch eine Erlaubnis, nicht gleich zum Ziel, zu irgendeinem Ziel kommen zu müssen. Also eine Sexualität, die ich von einem Orgasmuszwang befreie, die hat mehr Raum zu atmen und dann können auch ganz spannende Dinge passieren. Dass zum Beispiel beide nach dem Liebesspiel auseinandergehen, ohne dass einer von beiden zum Orgasmus gekommen ist. Und das kann dennoch eine zutiefst befriedigende Begegnung gewesen sein.
Also weniger fokussieren auf dieses Kommen, sondern mehr entdecken, auch Langsamkeit eventuell in der Sexualität?
Absolut. Ich höre das immer wieder. Also stärker auch von Frauen. Die Frauen klagen die Langsamkeit häufig sehr viel deutlicher ein. Wenn sie sich das trauen sich die Frauen meistens erst so, wenn sie die 30 überschritten haben, klar zu sagen, so ist mir das viel zu schnell, da spüre ich gar nichts, ich brauche es langsamer, nimm dir mal Zeit, weil bis eine Vagina sich wirklich ganz öffnet, dauert es ungefähr eine halbe Stunde. Also bis die wirklich ganz da ist und ganz in ihrem Fühlraum ist. Das ist ein sehr sensibler Raum. Wenn ich da versuche reinzurammeln, dann passiert da nicht viel.
Ein bisschen Technik ist ja schon dabei. Der Place to be, die Klitoris, der Kitzler ist schon sehr, sehr wichtig. Und da ist auch entscheidend, schreiben Sie schon eben, dass es eben nicht so ein monotones Rumgerubbel ist an der Stelle.
Ja, natürlich ist die Klitoris die sensibelste und auch am meisten mit Nerven bestückte Stelle am Körper der Frau. Die
hat 8000 Nervenenden muss man sagen.
8000 Nervenendigungen, also doppelt so viel wie die Eichel vom Mann. Und dennoch, wenn ich jetzt denke, ich bin gut beraten, wenn ich mich gezielt auf die Klitoris stürze, dann kann es sein, dass meine Frau mir eine klebt oder sagt, du hast sie wohl nicht alle. Wieso nicht mit einem guten, altmodischen Kuss anfangen? Das heißt, wenn ich zu schnell mich auf die Klitoris stürze, kriege ich da nichts hin. Und auf der technischen Ebene nicht nur monoton an einer Stelle rubbeln, sich Zeit nehmen, auch die ganzen Bereiche drumherum erkunden. Und am allerwichtigsten, frag deine Partnerin, wie es für sie ist.
Welche erogenen Zonen es da noch gibt.
Genau, weil das ist von Frau zu Frau extrem unterschiedlich. Ist auch von Mann zu Mann unterschiedlich.
Es gibt ja auch sehr wenig Wissen, das überrascht mich eigentlich bisher, über den Orgasmus der Frauen.
Ja.
Wie kommt das, dass wir da so wenig wissen?
War lange Jahre kein wichtiges Forschungsobjekt. Also die Männer haben sich immer schon mehr für den Penis interessiert, als für das, was da bei der Frau passiert. Also tatsächlich ist man sich bis heute nicht so ganz einig, wozu der Orgasmus der Frau eigentlich gut ist. Es gab mal die These, im Orgasmus zieht sich der Uterus zusammen und saugt dadurch die Spermien ein. Gleichzeitig haben jetzt andere Forschung festgestellt, der Uterus bewegt sich eigentlich ein Stück weg vom Scheideneingang. Also das kann es irgendwie auch nicht sein. Meine Lieblingsannahme ist einfach zu sagen, wenn mir der Sex Spaß macht, wenn ich dabei Lust erlebe, dann will ich den auch wieder haben. Häufig, also in den meisten Fällen, geht es einher mit Kontraktionen der ganzen Scheidenmuskulatur und des Uterus. Das kann man dann auch spüren, aber nicht immer. Es gibt Frauen, die beschreiben, sie haben einen Orgasmus, wenn ihnen jemand über die Wange streichelt. Das hat mir eine Frau mal selber erzählt. Also das ist sehr viel offener und weniger festgelegt.
Und Frauen sind da nicht so fixiert, unbedingt kommen zu müssen, in Anführungsstrichen, wie wir, sondern es ist auch völlig in Ordnung, wenn das mal nicht passiert.
Für die meisten Frauen spielt es weniger eine Rolle, dass am Ende ein Orgasmus steht, als dass die Begegnung davor eine befriedigende war.
Und Sie zitieren auch eine Studie aus den USA, dass bei der Selbstbefriedigung dann doch mehr Frauen zum Orgasmus kommen als beim Sex mit dem Partner. Also da ist noch Luft nach oben für uns.
Absolut. Naja, das ist ja zu Fehlannahmen. Da fällt mir noch ein. Eine Fehlannahme ist, dass eine Frau beim penetrativen Orgasmus, das heißt Penis in Vagina, zum Orgasmus kommt. Das ist nur bei der geringeren Zahl, ich glaube ein Drittel der Frauen, der Fall. Bei den meisten braucht es zusätzliche Stimulation der Klitoris zum Beispiel, um zum Orgasmus kommen zu können. Das hat mit der Lage der Klitoris am Scheideneingang zu tun.
Wir lernen in Sexualkunde nichts. Nichts über den Zusammenhang von Atmung, Körperspannung und Erregung. Nichts über die Verbindung von Körper, Gefühl, Liebe und Sex. Das schreibt Marc Rackelmann in seinem Buch Make Love. Wie meinen Sie das, dass wir da nichts lernen?
Schauen Sie, wenn wir uns ein kleines Baby anschauen. Für ein Baby ist die Lust noch völlig eins. Das heißt, wenn ein Baby liebevoll angeguckt wird, gestreichelt wird, eine lustvolle Erfahrung hat, dann ist das eine gesamtkörperliche Erfahrung. Im Laufe der Zeit beginnen wir zu lernen, und es wird uns beigebracht, dass es bestimmte lustvolle Erfahrungen gibt, die schamvoll sind, die wir besser nicht spüren. Dass wir beginnen, die Sexualität, das, was unten im Becken erleben, abzutrennen von unserem allgemeinen Wohlgefühl und von unserem Lustempfinden. Wir schicken die ein Stück in den Schattenreich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in unser ganzes Schulsystem und Ausbildungssystem ist ja nicht darauf bedacht, dass wir lernen, unseren Sinnen zu folgen und unseren Impulsen zu folgen, sondern uns wird ja von klein auf beigebracht, wichtig ist das, was dir eingetrichtert wird. Und das führt dazu, dass wir immer mehr im Laufe unseres Größerwerdens so den Kontakt zu dem, was uns eigentlich gut tut und wir eigentlich wollen, verlieren.
Kommen wir mal zu diesen Paarbeziehungen. Es geht ja auch darum, mit der Partnerin verbunden zu bleiben.
Ja.
Die einen denken vielleicht, ach, das ist Magie, das passiert oder das passiert nicht. Aber ich kann schon so ein bisschen steuern, ob die Verbindung stimmt oder nicht.
Naja, das Schwierige ist ein Paarbeziehung, wenn der erste Verliebtheitslack ab ist, so nach einem Jahr, halben Jahr. Und es beginnt auch so ein bisschen mehr Realität reinzutröpfeln und es manchmal schwieriger wird. Dann bin ich ja auch mit Teilen in Verbindung, die ich doof finde.
Und diese Faszination, die Verliebtheit ist eben weg.
Ja.
Der Rausch ist weg.
Ganz genau. Und dann beginnt es Arbeit zu werden. Dann fliegt mir die Sexualität in der Regel nicht mehr einfach so zu. Und dann bedeutet es auch, eine Bereitschaft mitzubringen, mich mit den unangenehmen Seiten meiner Partnerin auseinanderzusetzen und auch zuzulassen, dass meine Partnerin sich mit meinen unangenehmen Seiten auseinandersetzt. Das wäre Teil von Intimität.
Aber diese Auseinandersetzung ist wichtig und die müsste passieren.
Wenn Sie einen guten Sex haben wollen, kommen Sie da nicht drum rum. Wenn Sie in einer langen Beziehung sind und Sie wollen guten Sex haben, kommen Sie um eine Auseinandersetzung mit der realen Person, mit der Sie zusammen sind, nicht drumherum.
Sie schreiben da auch was ganz Konkretes in Ihrem Buch, nämlich Sie empfehlen, dass man sich zu einem anderthalbstündigen Zwiegespräch verabredet, was durchaus auch die sexuelle Energie wieder aufladen kann. Wie läuft dieses 90-minütige Zwiegespräch ab?
Das hat ein deutscher Paartherapeut namens Michael Lukas Möller erfunden und das ist so ein Selbsthilfeinstrument für viele Paare und ich weiß von vielen Paaren, die gesagt haben, das hat uns die Beziehung gerettet, dass wir das machen. In Kurzfassung besteht es darin, dass wir uns verabreden für ein Gespräch, was alleine schon mal ziemlich unsexy klingt. Wir sind ungestört, das heißt, die Handys sind aus. Dann fängt eine Person an zu erzählen, was gerade in ihr los ist oder was sie beschäftigt. Und die zweite Person hört erstmal nur zu. Selbst dann, wenn ich finde, das ist völliger Bullshit, was du gerade erzählst.
Einfach nur mal zuhören, erzählen lassen.
Ja. Dann bin ich dran. Sagen wir mal, wenn meine Partnerin anfängt, erzählt vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde und dann bin ich dran. Und dann kann ich erzählen, dann kann ich sagen, oh, das habe ich gerade geärgert, was du gesagt hast, vielleicht total ungerecht. Bei mir ist gerade das und das los. Und das, wenn das ausgesprochen werden kann und wenn beide das aushalten, dass es ausgesprochen wird, hat das häufig einen sehr reinigenden Effekt. Und ich habe schon oft erlebt, dass im Laufe so eines Gesprächs, das wie gesagt über 1,5 Stunden gehen kann, plötzlich Dinge auftauchen, die uns vorher gar nicht klar waren und eine Nähe entsteht, die mir vorher auch nicht klar war. Es ist eine schöne Art, wirklich auf eine reale Art intim zu werden miteinander.
Das ist sozusagen die Grundlage. Da geht es ja dann auch erstmal um allgemeinen Zustand. Was mich jetzt aber auch nochmal im Speziellen interessieren würde, wie kommuniziere ich über Sex an sich? Also im Sinne von, was wünsche ich mir, wenn ich sage, ich möchte das schneller, ich möchte langsamer, ich finde das besonders reizvoll. Das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit an sich, genau über dieses Thema zu reden.
Absolut, weil es nichts ist, was wir lernen auf dem Weg. Wir haben es von unseren Eltern auch nicht gelernt, wie man das macht. Nach meiner Erfahrung aber kommen wir nicht drum herum, eine eigene Sprache zu finden und das auszudrücken und zu sagen, weißt du, eigentlich mag ich das, wenn du mich da anfasst, aber wenn du das so schnell machst oder die ganze Zeit da bleibst, dann spüre ich da nichts mehr und dann werde ich sauer.
Und welche Settings sind dafür gut? Also welche Situation, das beim Frühstück zu erzählen, ist vielleicht ein bisschen komisch, oder?
Das bleibt Ihnen überlassen. Das kann man im Bett selber machen, also wenn in der Live-Situation. Das kann aber natürlich Teil, das könnte auch Teil von einem Zwiegespräch sein. Man kann sich auch das in so einem Rahmen vornehmen, lass uns mal über unsere Sexualität reden und das, was ich mag und das, was ich vielleicht schwierig empfinde.
Der Sex, das sexuelle Verlangen in einer Beziehung, all das verändert sich mit der Zeit. Das ist ganz normal. Marc Rackelmann, Sie schreiben, Sexualität verändert sich idealerweise von der horizontalen Ebene in die vertikale Ebene. Das müssen Sie uns auf jeden Fall erklären. Was ist da bitte mit horizontaler und vertikaler Sexualität gemeint?
Üblicherweise wird empfohlen, wenn die Sexualität langweilig zu werden beginnt, was sie unweigerlich in allen längeren Paarbeziehungen wird. Die bleibt nie so, wie sie am Anfang ist. Und dann fragen wir uns, was kann man jetzt machen? Und die Ratschläge, die normalerweise gegeben werden, sind auf der Ebene von, probier doch mal was Neues aus, kauf dir mal Sexspielzeug, kauf dir mal sexy Wäsche, probier es doch mal mit Dirty Talk und was es alles so gibt. Das wäre für mich auf der horizontalen Ebene im Sinne von, ich probiere mehr desselben, ich verstärke vielleicht die Reize. Das sind aber einfache Reize. Neurologisch gesprochen, wenn ich eine Armbanduhr trage, spüre ich die nach einer Weile nicht mehr, weil mein Körper diesen Reiz bereits eingepreist hat. Und ich bräuchte dann, um die Armbanduhr noch zu spüren, eine, die ständig schwerer wird oder mich zunehmend oder zusätzlich piekst.
Stärkeren Reiz, neuen Impuls.
Ganz genau, ja. Stärkerer Reiz, neuer Impuls. Das machen ja manche Paare, spricht auch überhaupt nichts dagegen, das zu machen, nur rettet das die Sexualität nicht dauerhaft. Die Sexualität in einer längeren Beziehung will eigentlich eine bedeutungsvolle Sexualität sein. Das heißt, dass ich nicht austauschbar bin als Sexualpartner, dass ich nicht einfach oder du nicht einfach ein Gefäß dafür bist, in das ich mich als Mann entleeren kann, sondern dass ich mit dir als ganzem Wesen gerade schlafe. Das aber bedeutet, dass ich erlaube, dass die Sexualität nicht nur unten im Becken stattfindet, sondern sich auch nach oben ausbreiten kann, dass mein Herz beteiligt ist, dass meine Augen beteiligt sind, dass mein Mund beteiligt ist. Das bedeutet, ich gehe mit meinem ganzen Wesen in Verbindung. Und das ist für mich die vertikale Ebene, die damit reinkommt. Bedeutet, es kommt eine Tiefendimension rein, die diese Sexualität am Anfang nicht hat.
Diese Tiefenebene, diese vertikale Ebene,
ja.
Kann ich denn was tun? Also ich versuche es immer etwas praktisch zu machen. Wie kann ich fördern, dass ich diese vertikale Verbindung stärker spüre, dass sie sich entwickelt?
Die schlechte Nachricht ist, das macht keiner freiwillig einfach so, sondern bei den meisten von uns, ich habe noch keine Ausnahme gesehen, jedenfalls braucht es eine Art von Krise. Das ist auch normal. Wir machen erstmal das, was funktioniert, ja. Und wenn wir vielleicht am Anfang im Bett genau wussten, was uns gut tut und was dem anderen Spaß macht, dann machen wir das eine Weile, bis irgendwann wir feststellen, irgendwie ist es das nicht mehr.
Es ist ein bisschen langweilig geworden.
Es ist ein bisschen langweilig geworden. Und vielleicht stellen wir dann auch fest, auch über Dildos und was wir sonst noch alles machen, wird das auch nicht besser. Und dann stellen wir vielleicht fest, ja, eigentlich habe ich eine Sehnsucht danach, mich mit dir wirklich tiefer zu verbinden. Also, dass auch mein Herz aufgeht, wenn ich mit dir im Bett bin. Und das ist eine sehr umfassende, sehr, sehr, sehr befriedigende Erfahrung, wenn sie uns gelingt. Aber die machen die meisten von uns nicht freiwillig, denn wir haben Schiss, uns wirklich in die Karten gucken zu lassen.
In so einer Krisensituation, was kann ich dann eben tun, dass die Krise nicht zur Trennung zum Beispiel führt, sondern vielleicht auch dazu führt, in die Vertikale zu gehen?
Ja, da hilft das, was David Schnarch, der bereits erwähnte Sexualtherapeut, sinnvolle Beharrlichkeit nennt. Das heißt, ich erkenne an, dass es gerade notwendig ist, dass es stressig ist mit unserem Sexualleben und ich stelle mich dem und bleibe dran. Es braucht die Bereitschaft, auch Frust auszuhalten eines größeren Zieles wegen.
Das ist mir immer noch zu unkonkret.
Okay. Es ist ein qualitativer Sprung, der da passiert. Dazu müsste ich ein Beispiel aus der Praxis bringen.
Gerne.
Ja? Ein Mann will sehr viel mehr Sex mit seiner Frau als seine Frau. Seine Frau vermeidet den Sex zunehmend. Er ist tödlich beleidigt, fragt sich, was er falsch macht. Wenn man so will, haben die beiden aus ihren Beschränkungen heraus sich begegnet. Also sind an einen Punkt gekommen, wo sie nicht weiter zusammengekommen sind. Mhm. Also sie hat sich bedrängt gefühlt, hat sich zurückgezogen. Er war beleidigt, was wiederum kein Zustand ist, der eine Frau zu Sex einlädt. So. Was die beiden, dieses Paar im Laufe der Jahre gelernt hat, also oder die waren 2 Jahre, glaube ich, bei mir, war, dass die Frau klarer wurde, auch zu sagen, was sie will und was sie nicht will. Also für sie war es ein großer Schritt, Nein sagen zu lernen, was sie am Anfang nicht konnte. Sie hat das mehr indirekt gemacht. Und bei ihm, dass er herausgefunden hat, oh, anscheinend versuche ich über meine Sexualität alle meine Bedürfnisse nach Nähe abzudecken und damit überfordere ich meine Frau auch manchmal. Das ist übrigens etwas, was ich bei sehr vielen Männern sehe, dass die Sexualität als einziger Kanal wirklich zum Herstellen von Nähe benutzt wird. So, als dieser Mann erkennen konnte, dass er Nähe auch noch auf anderen Wegen herstellen kann mit ihr und er ist geduldiger geworden mit ihr und er hat gesehen, sie bewegt sich und sie ist offener geworden und ja, sie sagt mal nein, sie sagt aber auch ja oder sie lud ihn zum Sex ein, da sind die beiden aus dieser Krise rausgekommen und die hatten nicht nur ein befriedigendes Sexualleben hinterher, das waren auch noch nettere Menschen im Sinne von, sie waren großzügiger, sie sind liebevoller miteinander umgegangen und eigenverantwortlicher.
Und dank der Vertikalität dann auch öfter wieder in der Horizontalen gewesen.
Ganz genau.
Dann ganz lieben Dank an Marc Rackelmann für den Besuch. Das war auch schon wieder eine Stunde Liebe für heute. Kritik, Lob, Themenvorschläge oder auch Bewerbungen fürs Liebestagebuch, die nehmen wir gerne. Schreibt uns an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, ich danke euch fürs Lauschen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.